Super, hey. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Weil ich bin heute eh ein bisschen off-topic, aus Versehen gerutscht. Eigentlich geht die Serie über Worship und Gebet und ich bin irgendwie ein bisschen weggerutscht in der Vorbereitung zu dem Thema. Also serienmäßig Thema verfehlt, aber ist eigentlich egal. Merkt eh keiner. Weil beten lernen wir nicht in der Celebration. Ja, beten lernen wir nicht in der Celebration, wenn wir hier sind und so, wenn irgendjemand für mich betet, sowas, da lerne ich nicht beten. Ich lerne beten, wenn ich in eine Small Group gehe, wenn ich bei der Visionszeit hier morgens dabei bin, vor der Celebration, wenn ich bei den Gebetstreffen dabei bin, da lernen wir beten. Bei unserer Gebetswoche vor Ostern, da lernen wir beten. Sowas, ja, beten lernen wir, wenn wir es tun und nicht, wenn wir drüber hören. Aber heute möchten wir ein bisschen ins Thema gehen und zwar, mein Anliegen ist heute, und zwar Glaube ist etwas, Glaube, es geht um Glaube heute, dass Glaube ist etwas, ich sag mal so, das ist wie wenn so, wenn du in eine andere Atmosphäre kommst, wo Glaube ist, verändert sich dein Glaube. Also Glaube ist etwas, sowas, du kommst in einen anderen Kontext und plötzlich dein Glaubenslevel passt sich deinem Umfeld an. Weil wir Menschen, wir passen uns einfach ganz viel an. So, also entweder verändern wir unser Umfeld oder dein Umfeld verändert dich. Aber wir haben immer diese Angleichung in irgendeiner Weise. Also entweder veränderst du dein Umfeld oder dein Umfeld verändert dich. Und darum ist auch so zentral, wo hältst du dich auf? Wo bist du rum? Wenn du in einem Umfeld bist, das du nicht aktiv prägst und dass du näher zu Jesus ziehst, sondern das Umfeld ist, wo du merkst, da kennst du, dass du weg von Jesus gezogen wirst, bist du im falschen Umfeld. Also wir brauchen immer einen Kontext, wir brauchen immer ein Umfeld, das uns näher zu Jesus zieht und andere Leute näher zu Jesus gezogen werden. Wenn ich da nicht drin, wenn du in der falschen Beziehung bist, es kann sein, du hast eine Beziehung, wo die Person dich weg von Jesus zieht, dann mach heute noch Schluss. So, ja, es kann sein, du hast einen Freundeskreis, der einfach, der wo du nicht zu Jesus ziehst, sondern wo der dich weg von Jesus zieht. Wenn du keine Festigkeit hast, dann ist es der falsche Kontext, in dem du dich bewegst. So, wir brauchen ein Umfeld von Glaube um uns rum. Und ich möchte heute ein bisschen anschauen, ich habe den Titel genannt, so wirst du eine Landebahn für Gottes Kraft. So wirst du eine Landebahn für Gottes Kraft. So kommt die Kraft Gottes und boom, kann landen. Ja, wenn irgendwie ein Flugzeug landen will, das braucht eine Landebahn. Das kann nicht einfach nur drauf bashen. So was, es braucht eine Landebahn und das ist wie auch so, okay, da bist du willkommen. Und mit unserem Leben können wir wie eine Atmosphäre, können wir wie einen Raum bieten, wo wir sagen, da kann Gottes Kraft landen oder auch nicht. Wir sehen da verschiedene Geschichten, zum Beispiel in Markus 6. In Markus 6 ist so, da wurde Jesus, kam zurück in seine Heimatstadt nach Nazareth. Lass uns kurz lesen, dort ein paar Verse. In Markus Kapitel 6, da haben wir, da heißt es, Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns, sogar das. Und sie ärgerten sich über ihn. Sie waren offended von Jesus. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte Jesus keine Wunder bei ihnen tun. Er legte nur ein paar Kranken die Hände auf und heilte sie, Klammer auf, die glaubten. Crazy. Jesus kam in den Kontext von Unglaube, kam in die Atmosphäre von Unglaube. Kam dort, da waren die Leute, die haben gesagt, den Jesus, den kennen wir doch noch. Die waren so vertraut mit Jesus, seiner Menschlichkeit, dass sie seine Göttlichkeit übersehen haben. Wir sind teilweise so vertraut mit der Menschlichkeit von Jesus, dass wir seine Göttlichkeit übersehen. Wir sind manchmal so vertraut mit Gottes Gegenwart, dass wir vergessen, was für eine Kraft Gottes Gegenwart hat. Es gibt eine Geschichte in der 2. Chronik, das ist von König David, wo er die Bundeslade, wo quasi Gegenwart Gottes drauf wohnen sollte, wo er die Bundeslade zurückbringen möchte nach Jerusalem. Seine erste Amtshandlung. Und dann ist so, dass 2. Samuel, wir haben einen falschen Ding gerade. Und dort ist es, dass dann Usa, er begleitet die Bundeslade, weil die war 20 Jahre bei ihm im Haushalt platziert. Die war bei ihm zu Hause. Und er war so vertraut mit der Gegenwart Gottes, mit der Bundeslade, dass als die Bundeslade umkippt, er sie auffangen möchte Und weil du darfst es nicht berühren. Und als er sie auffangen möchte, fällt er auf der Stelle tot um. Weil Gottes Gegenwart hat gesagt, du darfst meine Herrlichkeit nicht anfassen. Und jeder war so unverständlich. Ja, was soll denn das hier? Wir unterschätzen oft die Vertrautheit mit Gott. Wir überschätzen oft die Vertrautheit mit Gott. Wir denken manchmal, Gott ist ja irgendwie so mein Kaugummi-Automaten-Gott. Gott ist ja der muss ja tun, was ich möchte. Gott ist ja was bildet sich Gott nur darauf ein? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Gott ist Gott. Gott ist so massiv. Gott hat so eine Autorität. Gott hat so eine Allmacht. Und nur wir leben heute in so einer Lüge, dass halt Gott halt irgendwie so ein Hipster, Hippie, Peace, Birkenstock, Öko-Dude war. Hey, Peace, Bro, alles gut. Ja, voll, ey, ja, Mann, ey, Love is Love und alles, ja. Und so haben wir ein Bild oft von Jesus. Jesus, der bisschen der Jesus lebt, Gloss, bisschen Hips, bisschen easy, so ganz easy going, ja. Und wir haben nicht das Bild von Jesus, der rumrennt und die Leute Schlangenbrut nennt. Oder im Tempel die Tische umwirft. Oder mal ein bisschen Ordnung macht. Oder der Jesus, der nicht nur Mensch ist, sondern der gestorben ist, auferstanden und in den Himmel gefahren und zu Rechten Gottes sitzt. Und nicht Gott, der Vater, urteilt über uns, sondern Jesus. Also das ist schon crazy. Mit welchem Jesus haben wir dort zu tun? Und dieser Jesus, das ist so krass, weil wenn er für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Und das hat was mit Glaube zu tun. Jesus war dort in seiner Heimatstadt, die glaubten nicht und sie ehrten ihn nicht. Und das heißt, er konnte keine Wunder tun, der Allmächt, er konnte keine Wunder tun. Und ich denke immer so, und da denke ich bei uns an die Kirche, wo ich so denke, oh Jesus, ey, bitte Jesus, schau, bitte bewahre uns davor, dass hier ein Ort ist, wo Jesus sagen würde, hier konnte ich keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens oder weil sie mich nicht geehrt haben. Und ich befürchte manchmal, dass die deutsche Kirche so eine Kirche ist, wo wir so wenig Auswirkungen von Gott sehen, weil wir so wenig Glauben und Ehre haben ihm gegenüber. Aber wisst ihr, das merke ich einfach. Ey, wir brauchen wirklich diese Perspektive, diesen Glauben. Jesus ist, er wünscht sich diesen Glauben. Er wünscht sich, dass wir glauben. Und ich möchte uns hier ein paar Punkte anschauen. Wir gehen jetzt in eine längere Geschichte mal rein. Und zwar steht die in 4. Mose Kapitel 13. 4. Mose Kapitel 13. Und zwar ist es so, dass Volk Israel gerade ausgezogen aus Ägypten. Gott hat sie befreit, übernatürlich, total krass. Führt sie gerade so 10 Gebote gegeben, führt das Volk so ein bisschen. 3. Mose ist schon hinter uns, wo die ganzen Gesetze, Sachen gegeben wurden. Es war immer im 4. Mose, da sind so die ersten Geschichten und so weiter. Und dann sagt Gott, okay, hey, jetzt bringe ich euch quasi in die Richtung von dem Land, von dem verheißenen Land Kanaan, wo ich euch versprochen habe, schon seit Hunderten von Jahren. Jetzt schickt 12 Spione und diese 12 Spione, die sollen dieses Land auskundschaften und schauen, wie es dort ist. Sie sollen schauen, wie sind die Früchte. Sie sollen schauen, ist das Land gut oder schlecht? Sind die Städte befestigt oder nicht? Ist es fruchtbar oder karg? Und Gott sagt, hey, schick Kundschafter aus. Und weißt du, wenn Gott sagt, schaut ihr mal nach, wie das dort so aussieht, macht es Gott nicht, weil er keine Ahnung hat, wie es dort aussieht. Wir denken manchmal so, ja, okay, Gott, okay, er hat halt gebraucht, weil er konnte alles Mose verraten, wie es in dem Land, alle Verheißungen, die ganzen 10 Gebote, die ganzen anderen Sachen und sowas, die ganzen Prinzipien, die Herrlichkeit Gottes, er konnte kommen, er konnte von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen, aber er konnte ihm nicht sagen, ob das Land dort gut ist und ob die Bäume Frucht tragen. So, okay, also Gott möchte uns nicht diese Fragen stellen, weil er es nicht weiß, sondern weil wir es nicht wissen. Und dass er schauen möchte, könnt ihr die Dinge sehen durch meine Augen. Und dann schickt er 12 Kundschafter aus. 2 davon waren Josua und Kaleb. Und ich möchte jetzt diese Geschichte mal lesen. Und zwar ist mega wichtig bei der Bibel, in der Kirche, ist okay, das ist ein bisschen längerer Text, aber manchmal sind wir in der Bibel so versucht darin, oder in der Kirche so, wenn wir einen Bibeltext lesen, schalten wir ein bisschen ab, weil nachher predigt er ja eh noch drüber. Aber das Wort Gottes ist kraftvoller als das Wort von Menschen. Darum lasst uns auch hier dabei bleiben, okay, und schauen, was Gott hier einfach spricht. Also da heißt es, in 4. 4. Mose Kapitel 13, ab Vers 25. Es geht noch vorher los, geht noch länger. Aber hier heißt es: Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließt in der Tat Milch und Honig. Oder in Freiburg wäre das eher Mandelmilch und Agavendicksaft. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und die Amoriter im Gebirge. Krass, gell? Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Und das wollen wir nicht. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: Lass uns sofort aufbrechen, Leute, und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Sie haben dasselbe Land gesehen. Die einen schauen auf das, was die Augen sehen. Kaleb und Josua schauen auf das, was Gott sieht. Denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Klammer auf, du hast Gott auf deiner Seite, Klammer zu. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll, aber irgendwie, ja, passiert. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen vor wie Heuschrecken. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Sehen wir den Teufelskreis der Gedanken? Es wird immer schlimmer und immer krasser. So am Anfang sowas: Ja, ich meine, die Städte sind schon befestigt. Und jetzt am Ende: Wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Das ist so krass, das ist wie dieser Strudel runter, gell? Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Nicht nur noch die 10 Spione, sondern das ganze Volk. Die ganze Nacht geheult. Alter, ein ganzes Land. Das stell dir mal vor. Ultra nervig, Mann. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: Wären wir doch bloß in Ägypten, Klammer auf. Murren und klagen war das Problem, warum das Volk 40 Jahre bleiben musste in der Wüste. Wenn wir mal als Deutsche, das ist nämlich die Deutschlandkrankheit. Die Deutschlandkrankheit ist Murren und Klagen. Sowas, ja? Ja. Wir können, selbst wenn es Dünger gibt, können wir sagen, aber das ist wirklich sehr, sehr scheiße. Ja. Also, das ist so, wir haben so eine ganz krasse Perspektive als Deutsche, wo ich glaube, das ist wirklich auch an uns gerichtet hier. Sie murren und klagen gegen Mose und Aaron und genau. Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Super Wunsch. Ja, Mann. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es dann nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Ja. Und sie sagten zueinander: Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Das ist apropos, wenn Leute von Gott weglaufen, wollen sie immer dann selber die Führung übernehmen. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, Leute, das ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gutgesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem es Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Die haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Weil Menschen ohne Gott kommen oft mit einer positiven Glaubensperspektive nicht klar. Religiosität ist häufig nicht positiv, nicht begeistert, nicht leidenschaftlich. Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Und dann tritt Gott ein und räumt auf. Könnt ihr gerne mal weiterlesen. Okay, mein Titel, so wirst du eine Landebahn für himmlische Kraft. Josua und Kaleb, die zwei, die haben Glaube, die haben Hoffnung. Die 10 Spione, die haben Unglaube und Hoffnungslosigkeit und haben damit das ganze Volk angesteckt. Woraufhin lesen wir in den nächsten Versen, dass Gott sagt, deshalb, weil ihr so pessimistisch wart, weil ihr es negativ gesehen habt, weil ihr gemurrt und geklagt habt, werdet ihr nicht jetzt das Land einnehmen, sondern für jeden Tag, wo ihr dort wart, 40 Tage wart ihr dort, für jeden Tag müsst ihr ein Jahr in der Wüste bleiben. Da mussten sie 40 Jahre in der ekligen Wüste bleiben. Hammer. Ich glaube, viele von uns drehen Ehrenrunden, weil wir mit Unglauben laufen. Mein erster Punkt ist, ich habe uns 4 Punkte, der erste Punkt ist, glaube nicht dem Wort von Menschen, sondern dem Wort Gottes. Glaube nicht dem Wort von Menschen, sondern dem Wort Gottes. Die einen, die glauben einfach nur dem, was die Spione, die 10 sagen, so, oh ja, ja, das ist ja mega dramatisch, so, und das ganze Volk steigt ein, und weil wir sind anfällig darauf, Negatives zu glauben. Wenn wir einen positiven und einen negativen Report haben, sind wir normalerweise eher dazu, dass wir das Negative glauben wollen. So was, ne, bist du beim Arzt, der eine sagt, ist gut, der andere sagt, ist schlecht, ist uns wahrscheinlich, glauben wir meistens dem schlechten Report eher, oder? Sagt einer, morgen wird das Wetter gut, der andere morgen schlecht, gehen wir eher von aus, dass es schlecht wird. Das ist ein bisschen so in unserer Natur, ich weiß nicht genau. Das ist so dieses, die glauben, das Volk glaubt dem Wort von Menschen mehr, aber Josua und Kaleb sind die einzigen, die an der Verheißung, die Gott schon vor Jahrhunderten gegeben hat und dort immer wieder gegeben hat und Volk aus Ägypten ausgezogen hat, weil sie gesagt hat, ich habe ein Land für euch, ihr werdet es einnehmen. Die glauben dem Wort von Gott mehr als dem Wort von Menschen. Wir müssen das Wort Gottes kennen und glauben. Wir müssen das Wort Gottes kennen und glauben. Weil sonst wir werden nicht anhand vom Wort von Menschen Durchbruch erleben oder Land einnehmen können. Wir brauchen das Wort Gottes. Darum ist auch Bibellesen keine Option. Bibellesen ist nicht eine Option, ist nicht so ist schon cool, kann man schon machen mal. Ich lese ja einen Vers des Tages in meiner Bibel-App. Wow. Da müssen wir echt aufpassen, ey. Weil wir kennen das Wort Gottes nicht. Das ist wie wenn meine Kinder vielleicht, keine Ahnung, wenn ich nie mit meinen Kindern reden würde, würden sie nie mein Herz wirklich kennenlernen. Würden nicht wissen, wenn wir uns dann sonntags sehen würden, Fernbeziehung, und dann rede ich auch nicht. Es ist so, das Wort Gottes muss in unserem Herzen sein, es muss in uns reinkommen. Darum, lass uns unsere Bibeln lesen. Nimm dir doch das so einfach jeden Tag 3 Kapitel in der Bibel zu lesen. Leute, was ist das für eine Zeit? 3 Kapitel am Tag, das ist einmal durch die Bibel in einem Jahr. Das ist so easy. Das sind 20 Minuten Zeit. Schau mal auf deine Handyzeit. Schau mal deine Screentime an. Wenn du dort weniger als 20 Minuten bist, dann gebe ich dir eine Entschuldigung. Dann ist es okay. Aber wenn du länger als 20 Minuten am Tag auf deinem Smartphone bist, sage ich es so ehrlich, ist dir das wichtiger als das Wort Gottes. Und auch wenn wir sagen, Gott, du bist mir so wichtig, ich setze dich an erste Stelle, schau es in deiner Screentime an. Aua. In der Kirche muss es Ouch-Momente geben. Weil aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. In Römer 10, Vers 17 heißt es, dass Glaube aus dem Hören kommt und das Hören aus dem Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist die Basis für Glauben. Ohne Wort kein Glaube. Ohne Wort kein Glaube. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes nicht kenne und das Wort Gottes kenne, heißt nicht, ich kann 3 Bibelverse zitieren und kenne die Geschichten, die man halt kennt. Sondern das heißt, es ist tief drin. Jetzt gerade eben, ich hatte es vorgestern, das hier mein Bibelleseplan für dieses Jahr. Und das ist einfach so, dann spricht es zu dir. Das ist irgendeine Geschichte und plötzlich macht's was mit dir. Darum rede ich heute nicht über Worship, wie ich es eigentlich wollte, sondern irgendwie über das, weil ich merke, das ist gerade so ein Wort, das mir so wie auf dem Herzen liegt. Weil da spricht Gott irgendwie. Das macht was mit uns. Wisst ihr, Glaube ist nicht nur zu glauben, dass Gott tun kann, sondern dass er es tun wird. Glaube ist nicht nur der Glaube daran, dass Gott etwas tun kann, weil es glaubt auch der Teufel. Der Teufel glaubt so. Der glaubt sogar mehr als die Christen meistens. Der weiß auch, dass er es tun wird. Aber Glaube, dass Gott nicht so tun kann. Ja klar, natürlich kann Gott bei mir in der Familie eingreifen. Natürlich kann Gott in meine Gesundheit eingreifen. Natürlich kann Gott in meinen Finanzen was machen. rechnest du damit, dass er es tut? Zu glauben heißt damit zu rechnen. Damit zu sagen, ich bin überrascht, wenn es nicht so eintrifft. Das ist wie so Josua und Kaleb, die sind wie so, Leute, natürlich. So, hey, und die sagen dann schon so, okay, und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es wird uns gut gehen. So, das ist eher so, einfach um euch noch abzuholen, falls es irgendwie nicht so sein könnte oder so. Natürlich, es ist das Wort, wir stehen da drauf. Glaube ist die Landebahn für himmlische Kraft aus dieser Erde. Glaube ist die Landebahn für himmlische Kraft auf dieser Erde. Glaube, Jesus hat gesagt, ich konnte keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Glaube ist die Landebahn für himmlische Kraft auf dieser Erde. Und Glaube heißt auch nicht nur viel zu wissen. Weil es gibt es dann nämlich aus, gibt dann nämlich auch die religiöse Seite vom Wort. Wenn dann das Wort ist ohne Geist. Es gibt viele wortfanate Leute, wo kein Geist haben. Das waren die Pharisäer zum Beispiel. Das, wenn man sein Wort kennt, aber sein Herz nicht kennt. Aber sein Herz lernen wir erkennen, wenn wir sein Wort lesen und versuchen, auch sein Herz da drin zu sehen. Und hier drin ist so, Jesus, diese Stelle hier in 4. Mose, das ist so, boah, schon irgendwie krass. Aber wenn wir dahinter schauen, ist so, das Herz Gottes ist so, Leute, ich habe euch eine Verheißung. Das ist wie wenn Gott sagt, Leute, ich habe euch hier gerade ein Lotto gewinnen. Hier ist der Schein, löse ihn ein, hol ihn ab. Ja, so, und wir sind da und denken, so, keine Ahnung, ist nicht. Okay, also gehen wir weiter. Zweiter Punkt ist, Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Und zwar heißt in Hebräer 11, Vers 1, heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also Glaube ist, wenn ich Hoffnung habe und auf die Hoffnung vertraue, wenn ich sage, ich habe Hoffnung für etwas, ich habe Hoffnung für etwas. Und dem vertraue, das ist Glaube. Das heißt, Hoffnung ist der Boden, auf dem wird der Glaube bauen, auf dem wächst der Glaube. Das heißt, ohne Hoffnung kann auch kein Glaube kommen. Hoffnung ist ganz simpel gesagt nichts anderes als eine positive Perspektive auf die Zukunft. Heißt nichts anderes als, die Tage vor mir werden besser sein als die Tage hinter mir. Hoffnung heißt nichts anderes als, ich habe Hoffnung, dass in diesem Bereich sich etwas tut. Ich habe Hoffnung, dass dort etwas anders wird. Ich habe Hoffnung. Und wir leben halt in einer hoffnungslosen Welt, gell? Wir werden hoffnungslos zugeballert. Wir schauen in Social Media, wir schauen in was auch immer, Nachrichten, wir schauen in alle möglichen Meldungen, es ist immer negativ. Es ist die Zukunft. Oh, ja. Und viele Christen machen mit, die Zukunft schlimm zu malen. So, ja? Und es ist so krass, ja, Jesus gibt auch eine Perspektive aufs Ende der Zeit. Und was er dort sagt ist, halt den Kopf hoch. Seid nicht entmutigt, bleibt standhaft, seid wachsam, bleibt dran, betet. So, okay? Das heißt, so, okay, es kann vielleicht was schlimm aussehen, aber die Frage ist, mit welcher Perspektive bin ich da drin? Bin ich da mit einer Hoffnungsperspektive oder mit einer Hoffnungslosigkeitsperspektive? Und hier, wir sind hier in einem Haus des Glaubens und im Haus der Hoffnung. Wenn du heute hierher kamst, und es ist häufig, du bist die ganze Woche unter dem Einfluss von Hoffnungslosigkeit. Du warst vielleicht diese Woche beim Arzt und hast irgendwie einen Report gekriegt von Hoffnungslosigkeit. Du bist vielleicht von einem Vater, von einer Mutter folgendermaßen behandelt worden, dass in deinem Leben Lügen drin liegen und Dinge drin liegen, wo so eine Last auf dir ist und du denkst, oh, wie soll das jemals werden? Du bist gefangen unter gewissen Mustern, wo du die Hoffnung verloren hast, da rauszukommen, weil deine ganze Familie hängt in diesen Mustern drin. Die ganze Familie ist ja Alkoholiker und ich, ja, okay, ich merk's auch, bei mir ist halt auch. Generation sagen, ja, meine Familie ist halt auch so, mein Vater hat halt auch meine Mutter geschlagen und mich geschlagen, ich werde genauso ein Vater sein. Das sind diese hoffnungslosen Lügen, die wir oft haben. Oh Mann, hey, ich rechne halt nur, ich habe hier ein Business, ich rechne nur mit den menschlichen Ressourcen. Ich habe nicht die Perspektive, dass die göttliche Ressource dazukommen könnte. Wir haben oft eine hoffnungslose Perspektive, aber weißt du, diese Kirche hier ist ein Ort des Glaubens, der Hoffnung Und hier schalten wir einen Schalter an von Hoffnung. Weil Hoffnung ehrt Gott. Weil Hoffnung ist die Perspektive. Mein Gott, ihm ist es möglich. Meinem Gott ist es möglich. Hier, wenn du in dieses Haus hier kommst, hey, da hast du Hoffnung für dein Leben. Und es ist so krass, weil wir denken, alleine das zu hören. Ihr wisst, das hat was zu tun, auch mit einer positiven Einstellung. Das hat was zu tun mit Leidenschaft. Darum sagt auch Paulus was. Freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. What the heck? Freut euch alle Zeit? Wie soll ich mich alle Zeit freuen? Ja, das hat eine Sache mit Glaube und Hoffnung zu tun. Da heißt es auch Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist das Zentrale, das bleibt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Liebe, ohne dass es aus Glauben und Hoffnung kommt, ist auch wieder nichts. Wir brauchen diese Perspektive von Hoffnung und diese Perspektive von Glaube. Dann ist es auch möglich, dass wir uns in allen Zeit freuen. Weil die Perspektive stimmt. Und dann denkst du vielleicht, ja, ich komme in die Church, warum sind die so positiv? Weil der Glaube ist. Weil hier ein Haus des Glaubens ist. Weil hier ein Haus der Hoffnung ist. Weil hier Menschen sind, die wissen, wie gut unser Gott ist. Weil hier Menschen sind, die in einem Volk, die draußen in ihrer Stadt, in ihrem Beruf sind, als einzelne Person, als ein Josua oder Kaleb, die wissen, was Gott gesagt hat und alle anderen darum sagen, so ist es nicht. Es sieht hoffnungslos aus. Die sind alles Riesen. Wir haben da keine Chance. Wir werden dort untergehen. Die werden uns besiegen. Aber hier in diesem Haus, hier haben wir eine Perspektive von, nein, Gott hat versprochen. Gott hat gesagt. Gott liebt diese Stadt. Es wird Veränderung kommen. Wir werden neu. Gott möchte, dass die ganze Menschheit gerettet wird. Ja, Mann. Das ist eine Perspektive, die haben wir hier. Das heißt, wenn du in diese Kirche kommst, darfst du dich darauf einstellen, dass sie eine Hoffnungsperspektive haben. Ja. Wenn du keine Hoffnung hören möchtest, geh in eine andere Kirche. Es gibt genug, wo hoffnungslos predigen. Ja? Dann ist es okay. Es ist überhaupt kein Problem. Es gibt ja darum viele Kirchen. Viele verschiedene Kirchen. Sowas, ey, Jesus, wir alle lieben Jesus, hoffe ich. Also die meisten Kirchen lieben Jesus, ja. Aber hier haben wir eine Kirche, wo Hoffnung ist. Ja. Weil wir haben Gott, der hofft. Wir haben Gott, der Versprechen. Wir haben Gott, wo wir beim Wort nehmen, wo wir sagen, wenn ihr glaubt, dann könnt ihr um alles bitten in meinem Namen und ich werde es tun. Das hat was zu tun mit einer Glaubensperspektive, mit einer Hoffnungsperspektive. Wenn das nicht passt, ey, easy, ist cool. Geh woanders hin meckern. Ist okay. Ja? Ich sag's einfach mal so. Hier schalten wir den Hoffnungsschalter an. Und hier habe ich Glauben für Leute, die Hoffnung verloren haben, dass Hoffnung kommt. Für hoffnungslose Menschen, wo Hoffnung wieder kommt. Mein dritter Punkt ist, du bekommst, was du glaubst. Du bekommst, was du glaubst. Alle, die in dieser Geschichte in 4. Mose beteiligt waren, haben bekommen, was sie geglaubt haben. Alle, die 10 Spione und das Rest vom Volk, sind alle in den 40 Jahren Wüste gestorben. Keiner von den Leuten hat das neue Land gesehen. Ah, oh, ist bitter, hä? Du lebst dann, weil du die ganze Zeit nur am Meck und eine negative Perspektive hast und am Murren bist und nicht glauben möchtest, lebst du dein Leben lang bis zum Ende in der Wüste. Und nur Josua und Kaleb sind diejenigen, die das neue Land sehen werden. Und die haben es gesehen. Das, was sie geglaubt haben, haben sie bekommen. Ich musste gerade noch an eine andere Stelle denken, in Markus 10 ist das. Markus Kapitel 10. Und zwar ist das bei... ist dort der Bartimäus. Bartimäus, der blinde Bartimäus. Und das ist so die viele Leute um Jesus rum, das ist in Jericho da gerade auch spannend, weil Josua nimmt als erstes dann Jericho ein, aber es hat damit nichts zu tun, aber whatever. Auf jeden Fall heißt es dann ein blinder Bettler namens Bartimäus in Markus 10, Vers 46. Saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still! Fuhren ihn die Leute an. Glaube ist manchmal unangenehm. Glaube ist manchmal penetrant. Glaube ist manchmal so leidenschaftlich. Glaube ist wild und hungrig. Wenn du denkst, warum sind die so hungrig in Worship, in der Anbetung? Weil Glaube da ist. äußerlich siehst du. Meine Kinder, ich habe 3 Kinder, mein Baby, hier der Eli mit 6 Monaten. Alter, der ist wild. Immer wenn ich an wild und hungrig denke, denke ich an den, ey, wenn der futtern möchte, dann will der futtern. Und das ist dirty, ja. Und ich sag's euch, ja, das ist richtig dirty. Und es ist so, Mann, lass uns mal hungrig sein unserem Gott gegenüber. Lass uns mal hungrig sein zu sagen, Gott, ich bin so hungrig nach dir. Starfield und hungrig sein. Äußerlich, es ist immer Glaube, Hunger, Freude, hat immer einen äußeren Ausdruck. So, ja, ich freue mich. Echt jetzt? Ich bin so begeistert gerade. Wenn jemand so in der Stadt neben dir vorbeiläuft, würde man nicht sagen, geil, der freut sich, der ist gut drauf, der ist positiv, der hat Glaube. Sondern du siehst es. Wenn jemand lachen würde, wenn jemand jubeln würde, wenn jemand schreien würde, wenn jemand eine Ausstrahlung hat, wenn du merkst, da ist was, da sprüht etwas, dann identifizierst du Freude. Es hat immer einen äußeren Ausdruck. Okay, Bartimäus. Zurück. Als Jesus ihn aber hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen ihn sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie. Komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus war da, er sprang dorthin, er wusste gar nicht, wo er ist, hat ihn nicht gesehen. Da lang. Okay, dann ist er dahin gerannt. Okay, dummer Witz. Und dann sagt Jesus, was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Und Petrus und die ganzen Jünger denken so, Alter, Jesus, du bist sowas von blöd. Was fragst du? Du siehst doch, dass der blind ist. Was soll ich für den tun? So, hey, einfach Augen auf, mach doch einfach. Du siehst doch ganz genau, was er braucht. Du siehst doch, was er sich wünscht. Du siehst doch auch ins Herz. Du siehst ja nicht das Äußere nur an, aber das siehst du ja auch. Und du siehst auch noch das Herz, wie cool ist das? Mach doch einfach, was er will. So, und Jesus sagt aber so, was soll ich für dich tun? Und er sagt, Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Jesus sieht ganz genau sein Bedürfnis. Aber die Frage ist, hat er sein Bedürfnis geäußert? Gott sieht die ganzen Bedürfnisse auf der ganzen Erde. Er sieht dein Bedürfnis. Die Frage ist, kommst du mit deinem Bedürfnis zu Gott? Er fragt Bartimäus nicht, was kann ich für dich tun, weil er es nicht wusste. Sondern weil er die Antwort zu ihm bringen wollte. Weil er schauen wollte, ist da Glauben im Herzen oder nicht. Und Bartimäus hat gesagt, ich will sehen. Was für ein Glaube ist es? Was für ein Glaube ist es? Ich möchte sehen. Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Darum ist es so wichtig, wir dürfen nicht denken, dass Gott nur meinem Bedürfnis begegnet. Er begegnet, sag ich mal, dem, was wir auch äußern. Er begegnet auch dem, was wir uns wünschen, wenn wir es äußern. Was in meinem Namen bitte, das werde ich tun. Okay. Darum, Glaube ist so zentral. Jetzt gehen wir weiter in den letzten Punkt. Du bekommst, was du glaubst, und jetzt der vierte Punkt ist, nochmal zurück zu Markus 6, wo Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth ist. Und da sind alle und die glauben nicht an ihn, die ehren ihn nicht. Und Jesus kreidet dort an, hey, dort ist eigentlich ein Unglaube. Das ist ein kollektiver Unglaube. Das kann man sagen, eine Atmosphäre des Unglaubens. Und mein vierter Punkt ist, eine Atmosphäre des Glaubens ist die Landebahn für Gottes Kraft. Eine Atmosphäre des Glaubens ist die Landebahn für Gottes Kraft. Das Volk wollte Josua und Kaleb steinigen. Der ist mir viel zu positiv. So sind wir teilweise in der Church. Der ist mir viel zu begeistert. Der ist mir viel zu glaubensvoll. Der betet immer so groß. Der ist so hungrig. Der ist so leidenschaftlich. Den steinigen wir. Das ist deutsch, ja? Hammer. Ja, Mann, das ist so deutsch. Das Volk wollte die beiden steinigen, das ist eine Kultur von Unglaube. Aber wir sind eine Kirche mit einer Kultur von Glaube, sage ich euch. Hier erleben wir Dinge, hier sehen wir Durchbrüche, hier ist Hunger, hier ist Sehnsucht, hier ist Durchbruch da. Wir denken manchmal, es bräuchte nur einen guten Samen und einen guten Boden und dann geht die Frucht auf. Guten Samen, guten Boden. Ich kam jetzt erst aus Elternzeit aus Amerika zurück. San Diego war wunderschön. Das ist ein anderes Klima als hier. Ja, wir wohnen so Richtung Schwarzwald und das war echt ein bisschen dramatisch, aus dem schönen Sunny San Diego heimzukommen in den tristen Schwarzwald. Und ich sehe dort, wir hatten im Garten bei uns einen Orangenbaum, der hat Orangen getragen. Die Amis haben dort gesagt, ja, das ganze Jahr lang wachsen Orangen. Nicht so, ist so cool, ja. Oder Palmen, ich finde Palmen so obercool. Ich will unbedingt Palmen bei uns im Garten. Aber ich habe mir dann besorgt eine chinesische Hanfpalme. Die hält bis minus 10 Grad aus. Die wächst auch bei uns. Aber das Problem ist, die kann ich nicht einpflanzen, weil wir haben oft auch minus 10 Grad im Winter, unter minus 10 Grad im Winter. Das war so, Mann ey, so ich würde mir so wünschen, dass manche Dinge, wir waren bei Freunden in Amerika, die haben 7 Avocado-Bäume bei sich im Garten. Das ist so cool, 7 Avocado-Bäume, da fühle ich mich schon fast wie ein Freiburger. Noch ein bisschen Agavendicksaft drauf und dann ist Hammer. Ja? Aber ich könnte dort jetzt nicht, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, den Avocado-Kern oder keine Ahnung, wie man so eine Avocado pflanzt, dass ein neuer Baum entsteht, aber Orangen, ich könnte jetzt von den Orangen jetzt nicht irgendwie einen Samen nehmen und hier bei uns im Schwarzwald Boden, egal wie gut der ist, egal wie nährstoffreich der ist, einpflanzen, perfekter Samen, perfekter Boden. Es braucht die Atmosphäre drumherum, die Pflanze zum Wachsen bringt. Es braucht das Klima, es braucht die Luftfeuchtigkeit, es braucht die Sonneneinstrahlung, es braucht die Atmosphäre davon, dass es wachsen kann. Und genauso braucht es in unserem Leben auch eine Atmosphäre des Glaubens, dass die Dinge durchbrechen können, dass die Kraft Gottes durchbrechen kann. Und sagt Jesus, hey, ich war dort in meiner Heimatstadt und dort, ich konnte keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Und ihr Unglauben hat sich auch darin gezeigt, dass die Propheten werden überall verehrt, aber hier in ihrer Heimatstadt nicht. Er wird nicht geehrt, er wird nicht verehrt und es ist kein Glaube da. Und es ist wie so, ey, in dieser Kirche hier, unser Ziel ist in dieser Kirche, die Atmosphäre des Himmels zu haben. Dass hier eine Atmosphäre des Himmels ist, eine Atmosphäre des Glaubens ist. Dass wenn du hier reinkommst, dass sich dein Glaubenslevel shiftet. Du bist den ganzen Tag in deiner Woche vielleicht, bist du demotiviert, bist du hoffnungslos und dann betrittst du hier die Church und merkst du was, da passiert was mit mir, Mann. Jetzt fängt noch die Worship an, the Praise fängt dort an, oder? Und ich bin da drin und denkst du, Alter, Praise, so nervig, Alter. So positiv. Und plötzlich merkst du, da passiert irgendwas in dir. So hoffnungsvoll. So I praise when I feel you, I praise when I don't, I praise und so weiter. Und plötzlich so, okay, Mann, ey, irgendwas shiftet sich bei mir. Irgendwie mein Glaube shiftet sich. Plötzlich bin ich hier und denkst du, ich komme hier mit meinem Rucksack, ich habe mich gar nicht getraut, in die Kirche zu kommen. Und plötzlich möchte Gott mit deinem Rucksack dealen. Plötzlich sagt Gott, ich möchte deinen Rucksack abnehmen. Die Lasten, die du auf deinem Rücken trägst, die möchte ich jetzt nehmen und dir Freiheit geben. Plötzlich passiert sowas in der Atmosphäre des Glaubens. Ich möchte gerne das Bild hier nutzen vom Thermostat. Und zwar, Thermostat, das ist so, es gibt Thermometer und es gibt Thermostat. Es gibt viele Leute, die sind Thermometer. Auch viele Christen, die sind Thermometer. Die sagen überall, wie die Atmosphäre, wie es dort ist. Oh, die machen da was falsch. Die machen das nicht gut. Die analysieren die ganze Welt. Sie können alle Politiker, alle Einrichtungen, alle Unis, alle Profs, alle Berufe, alle Kirchen. Die rennen durch die Kirchen durch und haben dort dann ihre Dinge, wo sie dann thermometermäßig korrigieren wollen. Nicht korrigieren wollen, wahrnehmen wollen. Und sagen, oh, 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 38,3. Aber können nichts verändern. Wisst ihr, wir sind als Kirche ein Thermostat. Das bedeutet, hier kommst du vielleicht mit 17 Grad rein, aber wir haben hier den Thermostat auf 30 Grad eingestellt. Und dann wird erstmal mir ein bisschen heiß. Dann wird hier erstmal eingeheizt, weil hier wird eine Atmosphäre des Himmels gebaut. Weil hier ist was, da kommt Glaube. Wenn du hier bist, wird es schwerfallen, dass du ohne Glaube zurückgehst. So dass wenn wir hier sehen, was Gott hier tut, was Gott hier durchbricht, oh my goodness, das wird ziemlich massiv. Und da möchte ich, wisst ihr, und das ist so, das hat was zu tun auch mit welcher Haltung kommen wir hierher, mit welcher Haltung gehen wir in Worship. Weil Kirche ist nicht irgendeine Organisation, es sind wir. Und darum ist so zentral, bist du, wenn du herkommst, eingestellt auf Thermostat oder auf Thermometer. Und das Ding ist so, wenn viele kalt eingestellt sind als Thermostat, Mach das also im gesamten Glaubenslevel. Darum ist auch für alle, die hier sagen, das ist meine Church, sage ich, Leute, komm mit einem heißen Glaubenslevel in diese Church. Und was da passiert ist, hier wird etwas wachsen und etwas bauen, das sich in den ganzen Alltag übertragen wird und verändern wird. Okay. So. Ich möchte sehen, dass wir so eine Josua- und Kaleb-Generation sind, die wirklich sagen, wir gehen, wir nehmen dieses Land ein und lass uns nicht von dem bestimmen, was alle um uns herum sagen. Wir gehen mit Glauben. Wir stellen uns auf die Verheißungen von Gott. Wir stellen uns auf seine Versprechen. Und da möchte ich jetzt beten für uns. Darum können wir zusammen aufstehen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Auch aufstehen hat was mit Ehre zu tun. Darum stehen wir auf im Worship, weil wir ehren unseren Gott. Und ich möchte jetzt beten einmal für alle, wo gerade echt einen Durchbruch brauchen, die eigentlich sagen, ich brauche gerade den Glauben vom anderen. Es gibt die andere coole Geschichte von dem Gelähmten, den die Freunde zu Jesus bringen wollen, es ist kein Platz mehr, dann decken die sich das Dach ab und dann lassen sie den Gelähmten durchs Dach runter. Und der Gelähmte, das ist so eine coole Geschichte, weil wir lesen nicht, dass er kommen wollte, sondern haben gesehen, dass die Freunde ihn gebracht haben. Und Jesus sagt dann, als der dann da unten liegt, dann liegt da unten so, Jesus, tut mir mega leid, Mann, meine Freunde, ich konnte mich aber nicht bewegen, konnte nichts machen, die haben mich einfach hier runtergelassen, so. Und Jesus sagt, wow, als er ihren Glauben sah, hat er ihn geheilt. Als er ihren Glauben sah, hat er ihn geheilt. Und das ist so crazy, weil wisst ihr, manchmal brauchen wir einfach den Glauben vom anderen. Manchmal habe ich gerade wirklich, und das ist die Power von Kirche, manchmal habe ich gerade diese Hoffnung nicht. Und dann bin ich angewiesen auf den Glauben vom anderen. Brauche ich den Glauben vom anderen? Brauche den Worship vom anderen? Als in Apostelgeschichte 16 Paulus und Silas im Gefängnis sind, alle anderen in Ketten liegen, beten die Gott an und im Worship brechen die Ketten von allen Häftlingen. Das ist etwas, wir dürfen eine Perspektive haben, dass das, was wir, deine Anbetung, dein Gebet, dein Glaube, bricht durch für andere. Lass uns mit diesem Glauben auch rangehen, auch für diese Celebration, für diese Kirche, Leute, wir sind ein Haus des Glaubens. Und wenn du sagst, ich möchte, dass in meinem Leben wirklich Glaube wächst, dass Glaube erwacht, dann möchte ich jetzt eigentlich einfach einladen, dass wir unsere Hände zusammenheben, zum Himmel strecken als ein Zeichen von Gott. Wir strecken uns aus danach. Wir sind hungrig danach. Ich zeige es, Herr. Ich habe sehnsüchtig danach. Und Jesus, wir sind so sehnsüchtig nach mehr Glaube, Jesus. Ich bete wirklich für ein Haus des Glaubens. Jesus, ich bete, dass unser Glaubenslevel sich shiften darf. Und Jesus, dann bete ich jetzt, wo bei so vielen, wie diese Lügen geglaubt werden, dass die falschen Spione dort mitgeteilt haben. Und in Jesu Namen bete ich jetzt auch, dass diese Lügen niederreißen müssen. Dass wo Gebundenheit ist, wo gefesselt sein ist. Jesus, wo gerade Leute vor Riesen stehen und denken, wie soll ich das nur schaffen? Herr, dass da Glaube kommt, zu sagen, Gott, die haben keinen Schutz, aber wir haben den Herrn. In Jesu Namen, wir beten jetzt wirklich, wir haben den Herrn. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und Herr, ich bete jetzt, dass du jetzt kommst und hier was shiftest und dass du jetzt Durchbruch bringst. Da, wo Leute gerade hoffnungslos stehen, wo gerade durch richtig heftigen Schmerz, einen Beziehungsschmerz gehen, Jesus, da bete ich jetzt, dass dort Heilung kommt, dass da du gerade wie mit deinem Öl drauf gehst, Heiliger Geist, dass das wie dieses Öl ist, das heilen lässt, Jesus. Ich bete für diejenigen, die gerade hoffnungslos sind mit ihrem Beruf. Es ist so, Mann, ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. In meinem Business ist es wie so perspektivlos, es ist kraftlos, ich bin gerade am Ende, ich bin vielleicht ein bisschen selbstständig und es ist wie so richtig schlecht. Ich bete jetzt für Glauben und ich möchte dich jetzt ermutigen, bete große Gebete. Gott ehrt, wenn wir groß beten, weil es zeigt, was wir von ihm denken. Lass uns groß denken von ihm, lass uns groß beten zu ihm. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, komm jetzt hier und füll diesen Raum mit Glaube. Füll diesen Raum mit deiner Kraft, Gott. Wir brauchen dich. In Jesu Namen bete ich jetzt auch, wo wir auch Hoffnungslosigkeit ist im Thema Gesundheit. Vor allem, ich möchte dafür mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, wo Gebundenheit ist, wo Depression ist, Schwere ist, Burnout drauf fliegt, wo irgendwie so bipolar oder solche Dinge. In Jesu Namen bete ich, dass wirklich der Geist Gottes jetzt kommt und das in Jesu Namen befehlen wir dort, dass da jetzt Freiheit und Heilung kommt. Gott, komm. Wir strecken uns aus nach dir, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir glauben nicht nur an Wunder, wir sind abhängig davon. Wir sind abhängig, den Lifestyle zu leben, den du verheißen hast. Herr, da sind wir abhängig von deinem übernatürlichen Wirken. Wir brauchen dich. Wir können es nicht selber produzieren, wir brauchen dich. Danke Gott, dass wir wissen, dass wir dich brauchen. Das groß zu glauben, ein Zeichen ist von Abhängigkeit von dir. Herr, wir sind abhängig von dir. Ich bete jetzt für dich für so eine Aktivierung von Glauben in diesem Haus.